Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Als ich bei uns im Programm seinen Namen las, da fiel mir ein Satz in einer Kritik in der Frankfurter Allgemeinen ein, als es um ein neues Buch von Philip Hoare ging, dass er keiner der Autoren sei, der das gleiche Buch noch einmal oder immer wieder schreibe. Und wenn man sich die Spannweite seiner Themen ansieht, dann stimmt das auch. Er hat sich den Pet Shop Boys genauso inbrünstig gewidmet wie Oscar Wilde oder der Geschichte eines britischen Militärhospitals in der Nähe von Southampton, wo er übrigens kreatives Schreiben lehrt. Wir haben jetzt wieder ein Buch von ihm, das neu auf Deutsch erschienen ist. Wieder was ganz anderes. Albrecht Dürer und der Wahl, wie die Kunst die Welt erschaffen hat. Thorsten Janschik hat es in der Übertragung von Susanne Held gelesen. Albrecht Dürer, der berühmteste deutsche Künstler der Renaissance, kann den Philip Hoare noch etwas Neues hinzufügen?
Nein, eigentlich nicht. Das ist aber auch furchtbar schwierig, weil die Literatur überall Albrecht Dürer Bibliotheken füllen kann. Aber was Philip Hoare schafft, ist was ganz anderes. Nämlich er kann ihn lebendig machen auf eine Weise, die ihn plastisch macht und trotzdem nicht der Illusion erliegt, wir hätten irgendwie einen direkten Kontakt mit ihm. Er sagt an einer Stelle, dass er die Bedeutung Dürers furchtbar weit entfernt ist, dass wir die gar nicht so einfach haben können. Trotzdem stiftet er eine Atmosphäre, indem er sich Dürer dem Werk und aber auch dem Leben nähert, indem er die Welt, in der Dürer gelebt hat, für uns plastisch werden lässt, ist die Welt des frühen 16. und späten 15. Jahrhunderts, in der quasi die Renaissance da war und von zwei Spannungen beherrscht wurde. Auf der einen Seite die Welt der Naturwissenschaften, der beginnenden Erfassung der Welt und auf der anderen Seite noch die spätmittelalterliche Welt des Aberglaubens und Glaubens, in dem auch das Staunen möglich war und das Staunen auch in den Naturwissenschaften. Und daraus erschafft Dürer tatsächlich eine Welt und das ist so etwas wie eine Poiesis, eine Erschaffung der Welt aus der Kunst. Ja, also Dürer hat ja Tiere zum Beispiel geschaffen, also in einem Kupferstich zum Beispiel das berühmte Rhinoceros, das er nie gesehen hat, das er aber natürlich erleben konnte und quasi erfinden konnte. Und er hat quasi die Natur geschaffen und dadurch das Staunen ins Bild gebracht.
Sie haben es erwähnt, das Rhinoceros, das er nie gesehen hat. Wir kennen den Hasen, den berühmten, nicht das einzige Bild, das er gemalt hat. Wie geht denn Hoare damit um, wenn er so einen Künstler beschreibt, der etwas tut, was er gar nicht kennt?
Ja, gerade der Hase, das ist total interessant. Also wir sehen dieses Bild und haben einen Eindruck davon, dass wir das alle kennen, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir fasziniert davon, dass man quasi jeden Pinselstrich darauf sehen kann. Und bei Hoare ist es dann in eine Erzählung eingebunden, denn der erzählt eigentlich nur Geschichten und assoziiert da ganz furchtbar viel drumherum. Und vom Hasen, von Dürer, der ja eigentlich ganz naturalistisch gemalt ist, spannt er den Bogen auf zum Hasen bei den Germanen, wo es ein mythisches Tier war, verehrt wurde. Dann wurde der Hase mit dem Marienkult in Verbindung, also mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht, weil man zeitlang glaubte, dass Hasen sich genauso, nämlich Jungfernzeugung, vermehren. Und das geht dann bis hin zu Beuys und dem Hasen. Und dann steht der Leser vor einem Rätsel, dass dieser einfache Hase eine komplett aufgeladene Bedeutungswelt um sich hat. Und Philip Hoare schreibt dann zum Beispiel ganz lapidar, der Künstler zuckt die Achseln, er hat es einfach gemacht, die Welt fängt nicht mit uns an, sie hört nicht mit uns auf, das Gras erwacht zum Leben, wenn eine zuckende Nase sich hindurch bewegt. Das Tier wartet darauf, in dieses Feld zurückzuhoppeln, sein Fell ist mit jedem einzelnen Haar wiedergegeben, um die Illusion zu steigern, es ist wie das Rasenstück, wie sein Auge die Welt.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie der Schriftsteller vorgeht, das, was ich eben von Ihnen gehört habe, das klingt so ein bisschen wie freies, gebildetes Assoziieren über Dürer.
Ein unglaublich gebildetes Assoziieren, denn man erfährt ja auch dabei, bei diesem Assoziieren etwas, also er kommt zum Beispiel von der berühmten Melancholia, da sitzt ja so ein Denker in sich versunken in so einer Szenerie, die vollkommen rätselhaft ist. Von da kommt er zur deutschen Verehrung, also zur Verehrung der Deutschen von Dürer und von dem zum Faust-Mythos, von Faust zu Thomas Mann, von Thomas Mann zu seinen Kindern. Also das heißt, man wird hier durch ein assoziierendes Labyrinth der Geistesgeschichte und Kulturgeschichte gebracht. Aber nebenbei gibt es auch immer wieder so ganz handfeste Sachen. Also zum Beispiel ein frühes Selbstbild oder ein mittleres Selbstbildnis von Dürer. Da guckt er direkt den Betrachter an und hat einen Zobelpelz an. Und von diesem Zobelpelz erfahren wir dann, dass das furchtbar teuer war in dieser Zeit, also auch ein Luxussymbol war. Und dann erfahren wir, dass Heinrich der VIII. 166 Pfund für 80 Zobelpelze bezahlen musste, aber ein Holbein-Gemälde nur 50 Pfund gekostet hat im England des 16. Jahrhunderts. Und solche Sachen, das ist halt ein Gespinst von Geschichten und Anekdoten und es ist sehr, sehr reich. Und man hat unglaublich Spaß dran zu lesen. Es sei denn, man ist jemand, der eine These braucht, eine Begründung. Dann ist das Buch nichts für einen.
Ich habe gerade an dieses Selbstbildnis von Dürer mit dem überlangen Zeigefinger gedacht. Das hatte ich immer so vor Augen. Albrecht Dürer und der Wahl, wie die Kunst die Welt erschaffen hat. Das Buch von Philipp Rohr, übertragen von Susanne Held, bei Klett-Cotta erschienen. 320 Seiten, 30 Euro. Thorsten Janschik hat es rezensiert. Unser Gespräch darüber auch in der App DLF Audiothek.